In einem Zugabteil packt ein Mann das Picknick aus und er hat ganz schöne Sachen dabei, Schinkensandwich und einen Weißwein dazu. Und weil er ein netter Mann ist, bietet er den anderen im Abteil auch etwas davon an. Und die nehmen es auch gern in Anspruch, allerdings nur zum Teil. Der eine sagt, ja, ich nehme gern von dem Schinken-Sandwich, aber mit dem Weißwein, ich bin Moslem, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Der zweite sagt, ja, habe ich was Falsches gesagt? Ach so, gut. Ihr habt wirklich gut aufgepasst. Er verzichtet auf beides. Der zweite, ja, so gutes Publikum habe ich ja selten hier. Der zweite sagt, also heute ist Freitag, ja, heute esse ich kein Fleisch, ich bin Katholik. Mhm. Und der dritte, ihr habt mich jetzt völlig aus dem Takt gebracht. Das muss ich mal gerade überlegen. Der dritte sagt, also von dem Weißwein nehme ich ja, aber Schinkensandwich lasse ich stehen, ich bin Jude und esse kein Schweinefleisch. Aha. Ja, sagt der Mann, das ist ja eigentlich komisch, oder? Dass alle Religionen irgendwas Schönes verbieten. Warum ist das eigentlich so? Ja, sagt ihm der Jude, das ist einfach so, dass wir aus Liebe zu Gott auf etwas verzichten. Aha, sagt er, ja, ich bin eigentlich auch gläubig, nur jetzt mit keiner speziellen Konfession angehörig. Aha, sagen die anderen, und auf was verzichten Sie? Fällt ihm so schnell nichts ein, da sagt er, aufs Beten. Wenn ihr fastet, so heißt diese Predigt, wenn ihr fastet, im Anklang an Matthäus 6, Vers 16, Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn es um Fasten geht, dann sind die Freikirchler normalerweise so ein bisschen irritiert und sagen, na ja, ist doch was für die Muslime und die Katholiken vielleicht, noch für die Juden vielleicht, aber für uns spielt das doch nicht so eine große Rolle, oder? Das ist doch eine Sache, die uns nicht so geläufig ist. Wenn wir das in der Bergpredigt anschauen, dann bemerken wir zunächst mal, dass Jesus sagt, wenn ihr betet, und sagt seinen Jüngern, wie sie beten können. Dann sagt ihr, wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr also spendet für einen guten Zweck, dann erkläre ich euch, wie ihr das machen sollt. Und danach sagt er, wenn ihr fastet, dann macht das so und so. Beim Beten kämen wir gewiss nicht auf die Idee zu sagen, ja, das wird ja wahrscheinlich die Bedeutung haben von, solltet ihr irgendwann einmal beten oder sollte es vorkommen, dass ihr mal Almosen gebt, dann gebe ich euch dafür Anweisungen, sondern wir gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Jesus hier seine Jünger in etwas unterrichtet, wovon er auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ausgeht, dass sie das tun werden. Und als Jesus mal darauf angesprochen wird, warum seine Jünger nicht fasten, da sagt er nicht, ja, bei mir steht das sozusagen nicht auf der Agenda, das gehört nicht zu der Nachfolge, sondern er sagt, ja, es ist so, wenn ein hoher Gast da ist, dann fastet man nicht. Und meine Jünger haben den höchsten Gast der Erde um sich. Und insoweit ist im Moment noch nicht die Zeit zum Fasten. Aber sobald ich nicht mehr leiblich auf der Erde bin, werden meine Jünger fasten. Also, wenn ihr fastet. Und wenn wir das in der Bergpredigt schauen, dann steht das im Zusammenhang von zwei anderen Verzichtsregeln sozusagen zwischen dem Verzicht auf Groll und auf Nachtragen, nämlich im Zusammenhang der Vergebung und im Zusammenhang des Verzichtes auf Besitz, der kurze Zeit später angesprochen wird. Also, wenn ihr fastet, dann ist wahr, dass ihr das aus freiem Entschluss tut, aus freien Stücken. Und ich möchte euch gerne einige Männer der Bibel vorstellen, einige Männer und Frauen der Bibel vorstellen, die gefastet haben. Das ist eine kleine Auswahl und die sehen wir jetzt hier. Die Leute, die in der Bibel genannt werden, dass sie fasten, Mose, David, Josaphat, Elia, Esther, Daniel, die Bürger von Ninive, Esra, dann kommen wir ins Neue Testament, Johannes der Täufer, Hanna, Jesus, Paulus und die Gemeinde in Antiochia. Nur um einige zu nennen. Wir sehen also, im Alten und Neuen Testament wird mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon berichtet, dass Menschen fasten. Und in der Regel ist das Fasten, wenn in der Bibel von Fasten gesprochen wird, der Verzicht auf Nahrung, also nicht der Verzicht auf Getränke. Und ein Fasten bezog sich in der Regel auf alle Mahlzeiten, also nicht wie dieses Ramadan-Fasten, in dem man abends dann wieder isst nach Sonnenuntergang, sondern ein Fasten von den Mahlzeiten. Wenn ihr fastet, dann demütigt ihr euch vor Gott. So könnte man das gerade im Alten Testament beobachten, wenn wir schauen, warum fasten Menschen? Warum fasten Menschen, die auf Gott vertrauen? Wir sehen es beispielsweise im Zusammenhang mit Sündenerkenntnis, mit Sündenbekenntnis. In Joel 2, Vers 12 sagt Gott, kommt zu mir zurück, schenkt mir eure Herzen, kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Oder in 1. Samuel 7, Vers 6, das werden wir jetzt hier sehen, das ist im Zusammenhang einer Hinkehr, einer Rückkehr des Volkes Israel zu dem lebendigen Gott. Sie sagen, wir wollen aufs Neue Gott vertrauen. Und Samuel sagt ihnen dann, ja, das ist super, dass ihr das macht. Und wir wollen das feiern miteinander und das bedenken miteinander, dass ihr wieder zu Gott zurückkommt. Und wir wollen dem Ausdruck geben, indem alte Götzen und sowas weggeschafft werden und ihr wieder euer Vertrauen auf Gott setzt. Und dann heißt es dort, sie kamen alle, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus, fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Das heißt, das Fasten hat etwas damit zu tun, dass ein Mensch sich vor Gott beugt und sagt, ich lasse mal von dem normalen Alltäglichen, ich lasse von einem wichtigen Bedürfnis, das ich habe, von etwas, was ich auch genieße, lasse ich einmal und verzichte bewusst, um mich vor Gott zu beugen. Und sozusagen ein wenig, wenn man so will, ein wenig Leid zu tragen um Gottes Willen. Wir sehen das auch im Alten Testament, wenn Not gewendet werden soll, wenn also Menschen in einer notvollen Situation sind, wenn sie Sorge um einen Menschen haben, dass er stirbt, sehen wir beispielsweise bei David. Wir sehen es bei den Niniviten, die das Gericht Gottes angekündigt bekommen haben. Wir sehen es bei Esther, die zusammen mit den Juden, also mit ihren Volksangehörigen, in einer äußerst bedrohlichen Situation steht, die auffordert, dann auch gemeinschaftlich zu fasten. Wir sehen es bei Daniel im gleichen Zusammenhang. Menschen fasten, Nachfolger Christi fasten, wenn sie sich vor Gott demütigen wollen und wenn sie eine Not wenden wollen. Und dann sehen wir im Neuen Testament auch ein anderes Fasten. Wenn ihr fastet, dann findet ihr zu Entscheidungen. Und wir nehmen direkt die Bibelstelle dazu aus Apostelgeschichte 13, Vers 2 in der Gemeinde in Antiochia, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Sie fasten gemeinschaftlich in der Gemeinde. Uns ist nicht berichtet, ob sie das sozusagen als Gemeinde sich vorgenommen haben, um etwas entscheiden zu können, um zu wissen, wir sollen jetzt jemand berufen. Das wird uns dort nicht gesagt. Aber es fällt auf, dass dieses deutliche Reden des Heiligen Geistes in eine Zeit hineinfällt, in der sie gemeinschaftlich fasten und beten. Und ich glaube, dass das auch für heute eine große Unterstützung ist, eine Hilfe ist, Wenn man fasten will, dass man das vielleicht mit einem anderen, mit einem Gebetspartner, mit einem Hauskreis, ich weiß, dass ein Hauskreis hier das schon gemacht hat, sie miteinander sich gegenseitig ermutigt haben zu fasten, dass wir uns gegenseitig bestärken darin, dran zu bleiben, denn Fasten ist nicht so leicht. Und besonders für diejenigen, die darin ungeübt sind, die werden vielleicht erschrecken, wenn es darum geht, auf Mahlzeiten zu verzichten, sogar einen ganzen Tag darauf zu verzichten. Was sehen wir noch? Wenn ihr fastet, dann konzentriert ihr euch, dann konzentriert ihr euer Gebet. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Wir sehen es aber auch bei Jesus, als er beispielsweise da fastet er nicht von Mahlzeiten sozusagen, sondern er fastet von der Schlafenszeit. Ja, er hat eine Zeit des Wachens. Auch das eine Art des Verzichtes, als er vor der Entscheidung steht, welcher Apostel er beruft. Aber hier in der Apostelgeschichte sehen wir, Apostelgeschichte 11, in jeder Gemeinde setzten sie, das ist jetzt Paulus und seine Mitarbeiter, setzten sie Gemeindeälteste ein und stellten sie und alle, die zum Glauben an den Herrn gekommen waren, mit Gebet und Fasten unter dessen Schutz. Auch in Apostelgeschichte 13, bei der Aussendung von Paulus und Barnabas, sie fasten noch einmal in diesem Wunsch, diese Menschen jetzt auszusenden und sie mit dem Segen Gottes zu beschenken, konzentrieren sie ihr Gebet. Sie konzentrieren ihr Gebet, ihr gemeinschaftliches Gebet für diese Aufgabe, dass sie Menschen zu segnen haben. Und ich denke, dass das eine gute Übung für uns als Gemeinde wäre. Eine gute Übung wäre, wenn wir sagen, beispielsweise, wenn wir Menschen in einen Dienst hineinberufen, wenn wir sagen, wir fasten gemeinschaftlich. Kinder und Schwangere sind da naturgemäß ausgenommen, alle anderen könnten fasten. Jesus sagt einmal in einem Zusammenhang mit dem Wunsch, mit der Unfähigkeit seiner Jünger, einen Menschen heilen zu können, sagt er in Bezug auf einen Dämon, der dafür verantwortlich war, für diese Krankheit, sagt er, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Auch das ein Hinweis, dass wir als Menschen sozusagen unsere Kräfte auch im Gebet bündeln können durch das Fasten. Und dann sagt Jesus deutlich, und das sagt er vor dem Hintergrund seiner Zeit wohlgemerkt. In seiner Zeit war es üblich, dass Menschen fasteten, Juden fasteten, wobei es ihnen auch eine freiwillige Sache war. Es war ein freiwilliger Entschluss zu fasten. Es gibt im Alten Testament als einzige Anweisung, dass für einen Tag im Jahr und alles, was darüber hinausging, war freiwillig. Und das heißt, dass Jesus in einen anderen Kontext als wir heute hineinspricht, dass Fasten manchmal auch zur Show gerät. Und deshalb der Hinweis, macht daraus keine Show, wobei ich euch jetzt nicht direkt in der Gefahr sehe. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, das zu erwähnen, dass das Fasten nicht dafür gedacht ist, dass man damit sozusagen beifallheischend, leidtragend durch seine Umgebung läuft und jedem erzählt, ja, ich faste gerade und es fällt mir unglaublich schwer und ich bin halt sehr religiös oder sehr fromm. Und also Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt als dein Vater, der im Verborgenen ist. Und in Jesaja, im Buch Jesaja, im Alten Testament, Jesaja 58, wird ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass Gott sagt, also wenn jemand fastet und ist sozusagen übel gelaunt oder schlecht gelaunt oder ist unbarmherzig während sozusagen in dieser Zeit des Fastens, dann sollte er besser am Fasten sparen als an der Barmherzigkeit. Wir sehen aus diesem Zusammenhang Matthäus 6, dass Gott sagt, dass er Fasten belohnt. Wenn ihr fastet, belohnt euch Gott. Ich lese dazu nochmal diesen Vers, den wir auch hier vorne sehen, Matthäus 6. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jetzt liegt es an euch, jetzt liegt es an Ihnen zu überlegen,
Wann möchtet ihr fasten und wie? Was willst du dir vornehmen? Ich habe zwei Vorschläge für euch. Der erste Vorschlag ist, dass ihr eine Art klassisches Fasten macht und vielleicht fangt ihr an, dass ihr bestimmte Zeiten des Tages euch einmal nehmt, dass ihr zum Beispiel den Tag über bis zum Abendessen fastet oder dass ihr euch einen ganzen Tag dafür Zeit nehmt und sagt, heute will ich einmal fasten, ich möchte das einmal ausprobieren. Nun wird es euch nicht so gehen, dass ihr direkt, wenn ihr einmal das ausprobiert, dass ihr direkt ein großartiges Erlebnis zu erwarten habt. In dem Sinne, sondern es wird euch erstmal schwer fallen. Zumindest geht mir das so. Das fällt erstmal schwer. Es kostet uns etwas. Und es ist nicht automatisch so, dass wir selber merken, dass unser Gebet konzentrierter ist. Also diese Effekte, die wir dabei erleben, das Erste, was wir erleben, ist, dass wir uns selber sozusagen einen Verzicht auferlegen und dass wir lernen, disziplinierter zu leben. Das ist sozusagen das Erste, was wir erfahren. Aber ihr werdet sicherlich eure eigenen Erfahrungen damit machen. Also das wäre die erste Möglichkeit, dass ihr einfach sagt, ihr sucht euch einen Tag aus, an dem das für euch gut passt und plant ein klassisches Fasten für euch ein. Und wenn euch das gelingt, dann übt es sozusagen weiter. Wenn es euch nicht gelingt, dann startet ihr immer mal wieder einen neuen Anlauf. Warum es nicht ausprobieren? Das wäre das Erste, was ich euch vorschlage, euch vorzunehmen. Und darüber hinaus gibt es noch eine andere Art des Fastens, die in den 80er Jahren aufgekommen ist, in der evangelischen Kirche und auch in den Freikirchen breiten Raum eingenommen hat. Eine sehr gute Form, wie ich finde, das sind diese Aktionen 40 Tage lohnender Verzicht. Das heißt, die klassische Fastenzeit von Aschermittwoch bis, das ist glaube ich in etwa 10 Tagen, Aschermittwoch bis Ostern, in dem Hinleben auf Ostern eine besondere Zeit des Verzichtes einzuplanen. Davon ist übrigens der Sonntag immer ausgenommen, von diesem Verzicht, den man sich vornimmt, in klassischer Weise. Und dort zu verzichten auf Genussmittel beispielsweise oder auf ein bestimmtes Genussmittel, vielleicht gerade auf etwas, wovon es uns sehr schwer fällt, Abstand zu wahren. Es bietet sich auch an, für Menschen, die sagen, ich bin gar nicht so genusssüchtig, bietet sich auch an, auf schlechte Gewohnheiten zu verzichten. Das ist natürlich nochmal erheblich schwieriger, als auf Kaffee oder Alkohol oder Ähnliches zu verzichten. Aber auch das ist wirklich eine Überlegung wert. Ein Fasten in einer anderen Art und Weise als nur auf körperliche Bedürfnisse gesehen. Was willst du dir vornehmen? Ich gebe euch einen kurzen Moment Zeit, euch zu überlegen, was ihr tun wollt. Und ich schließe mit dem Bibelvers, den wir vorhin schon einmal gesehen haben. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Amen.